Once we were gamers. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Once We Were Gamers. Und wie jedes Mal habe ich auch dieses Mal gleich zu Beginn zwei Gäste vorzustellen. Das hat sich mittlerweile bewährt, dass ich hier nicht alleine sitze. Ich habe zum einen den Jan hier dabei. Hallo Jan.
Hallo.
Und dann habe ich noch den Adrian mit dabei. Hi Adrian.
Servus.
So, diejenigen, die den Podcast, will ich es richtig sagen, Jan, es ist Fundgrube, ne?
Fundbüro.
Ah, verdammt.
Falsch gemacht. Wir haben das Amtliche genommen. Wir müssen doch Wasted Cosmos bleiben.
Ja, die, die noch nicht gehört haben, Jan macht auch das Fundbüro. Jan, worum geht es im Fundbüro?
Im Fundbüro gucke ich mir mit dem guten Edgar zusammen alte Spiele an, die mittlerweile in Vergessenheit geraten sind, weil es sie einfach nicht mehr gibt, beziehungsweise es schwer ist, dran zu kommen und sie halt, ja, meistens sind so Spiele aus unserer Kindheit, also so Ende 90er, Anfang der 2000er.
Ja. Also ich glaube, drei Folgen habt ihr bisher gemacht. Ich fand sie alle super. Also es ist eine große Empfehlung an jeden Hörer, der es noch gar nicht kennt. Das kann man auch unabhängig vom Zeitpunkt immer wieder auch zurückhören. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Unser zweiter Gast Adrian ist euch bekannt, wenn ihr bei uns im Forum seid. Adrian, ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Also eigentlich mache ich ja hauptsächlich Memes, muss man leider sagen. Also zumindest im Forum. Auch in der Arbeitswelt, muss man ehrlich sagen. Also da bin ich auch bekannt schon in der Firma.
Meme Operator.
Ja, also ich versuche halt da, dass es halt irgendwann zum CEO hochkommt und ich dann irgendwie zum Chief Meme Officer ernannt werde.
Ah, okay.
Aber so weit ist es noch nicht gekommen.
Ja. Ja, wir haben uns heute, oder ich habe euch vielmehr heute eingeladen, um über ein Computerspielgenre zu sprechen, das es eigentlich ja schon sehr, sehr lange gibt, aber eigentlich, im Doppelten eigentlich, jetzt irgendwie wieder richtig populär ist. Und es ist auch persönlich gesagt momentan mein absolutes Lieblingsgenre. Und zwar rede ich von den sogenannten Rogue-like bzw. Rogue-lite-Spielen. Und da haben wir ja schon den ersten Treffer drin, weshalb wir uns gedacht haben, ganz kurz mal alle abzuholen, die so gar nicht wissen, worum es da geht, dass wir mal ganz stur über die in Anführungszeichen Definition gehen und die, woher das eigentlich kommt. Und die Rogue-like-Spiele orientieren sich an einem Spiel, das heißt Rogue. Und Rogue war ein Spiel, das es ursprünglich auf dem, jetzt muss ich gerade gucken, war es der C64? Glaube. Also es war auch auf dem C64 und daher kenne ich es auch, in den 80er Jahren veröffentlicht wurde und das ein bestimmtes Spielprinzip hatte, wo man sich durch einen Dungeon kämpfen musste, dann so ein bisschen aufleveln konnte, um am Ende einen Schlüssel oder ein Amulett zu bekommen. Und dieses Spielprinzip hatte ein paar ganz wichtige Bestandteile, also ich sag mal Merkmale. Dazu zählten unter anderem so Sachen wie, dass es einen Permadeath gibt, also einmal sterben heißt der Run oder die Runde ist vorbei, eine zufällig generierte Spielewelt und auch so ein rundenbasiertes Spielprinzip. Irgendwann, also nicht, man kann es so genau sagen, 2008, als Rogue-like-Spiele wieder ein bisschen mehr auf den Markt kamen, haben sich so einige Vertreter dieses Genres auf der Rogue-like Development Conference, keine Ahnung, ob es die überhaupt heute noch gibt, aber damals gab es.
Nee, gibt's nicht mehr, soweit ich weiß.
Ja. Die haben sich dann da zusammengetan, haben sich gedacht, Mensch, jetzt wo es diese ganzen Rogue-ähnlichen, also Rogue-like-Spiele gibt, machen wir doch mal eine harte Interpretation davon, die sogenannte Berliner Interpretation. Wenn ihr jetzt glaubt, ich denke mir das aus, das stimmt nicht, das gibt's wirklich. Das ist die Berliner Interpretation von der sogenannten Rogue-like-Spiele. Und da haben die sich dann so ein paar Faktoren gekümmert, die hohen Faktoren und die niedrigen Faktoren. Wenn euch das im Detail interessiert, wir haben uns dafür entschieden, da jetzt nicht einmal drüber zu gehen und das durchzudiskutieren, wie richtig oder falsch das ist. Dann könnt ihr euch das einfach wirklich einfach auf Wikipedia anschauen oder auch einige andere Quellen dazu reinziehen. Es gibt für die Roguelikes eine Berliner Interpretation. Wir werden das heute nicht anhand der Berliner Interpretation machen, sondern werden uns quasi selber unsere eigene kleine Interpretation machen, auch dahingehend, was für uns bei den Roguelike-Spielen denn so ganz besonders wichtig ist. Ich persönlich kann von mir aus sagen, und damit starten wir da gleich mal rein, das persönlich für mich Wichtigste bei den Roguelike-Spielen ist eben diese Run-Mechanik. Ich finde, das macht ein Roguelike als Startpunkt immer am wichtigsten aus, dass wir ein Spiel starten, immer wieder beim selben Startpunkt, also mit genauso wenig, also auf Null, und dann das Spiel erfahren und immer und dann in diesem einen Run besser werden, und sollte der Run dann scheitern und wieder von vorne anfangen. Das ist für mich persönlich so das eigentlich das wichtigste Element im Rogue. Ich frage jetzt einfach mal vorneweg, Jan, wie ist es denn für dich, wenn du das Rogue-Genre dir anschaust, wo sind da so deine wichtigsten Präferenzen?
Das ist für mich auf jeden Fall auch das, was du schon gesagt hast, diese Run-Mechanik. Auch möglichst, dass ein Run jetzt nicht ewig dauert, man jetzt also nicht irgendwie 4-5 Stunden in einem Run sitzt, sondern dass auch im Idealfall in einer Sitzung, sage ich einfach mal so, 1-2 Stunden oder maximal 2 dann auch erledigt ist. Was mir immer noch sehr gut gefällt, ist, wenn man einfach auch durch das Spielen Verbesserungen freischalten kann, die dann den nächsten Run etwas einfacher machen.
Genau. Also so eine Progression meinst du im Run-and-Run-System, ja.
Ja, ja, richtig. Und was natürlich auch für mich wichtig ist, ist so diese Zufallsmechanik. Das heißt, dass diese Runs nicht immer gleich sind, sondern man nicht genau weiß, was einen erwartet.
Die zufallsgenerierte Spielewelt.
Zufallsgenerierte Spielewelt, Zufall, genau.
Ja, genau. Wie gesagt, prozedural generierte Level, sagt man, glaube ich, in der Informatikersprache, ja. So, Adrian, wie ist es bei dir?
Ja, eigentlich sehr ähnlich. Also zufallsgenerierte Situationen, würde ich eher sagen, ja. Dann natürlich, dass man nicht mit dem ersten Charakter unbedingt das Spiel schafft oder diesen Run schafft. Aber halt auch, dass es sehr generalisiert ist, also dieses Genre, weil es gibt halt so viele unterschiedliche Arten von Roguelikes. Also es gibt Slay the Spire, dann gibt es halt XCOM, dann gibt es Rogue an sich. Die sind ja komplett anders, wie das Spiel an sich aufgebaut ist. Und das macht es ja eigentlich so interessant auch, dass es über alles gestülpt werden kann, mehr oder weniger.
Wie wichtig ist für euch denn dieses, weil das ist was ich sehr schätze, aber nicht zwingend brauche, ist dieser Skalierungsmechanismus in den Runs. Also jetzt, du hast ja gerade Slay the Spire gesagt, deswegen habe ich dran gedacht, in Slay the Spire, jeder, der es nicht kennt, man skaliert quasi aus einem eher schlechten Deck aus Karten hoch und versucht Synergien festzubinden, um dann eben durch Synergien hohe Skalierungsprozesse und hohen Schaden zu verursachen. Wie wichtig ist euch das? Das gab es ja, glaube ich, auch bei Hades, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass man in diese Skalierung reinkommt. Wie wichtig habt ihr, dass diese Skalierung da ist?
Also für mich ist diese Skalierung sehr wichtig, weil für mich macht das auch mit den Reiz eigentlich aus, dass man ja im Idealfall wie bei Slay the Spire verschiedenste Mittel hat, verschiedene Taktiken hat und sich dann im Laufe eines Runs dann für eine Taktik entscheidet, aber nicht im Vorhinein schon sagen kann, ich werde jetzt genau diese Taktik machen. Also zum Beispiel mit, wie heißt die denn? die Stille, genau.
Ja, the silent, ja.
Dass man jetzt nicht am Anfang sagt, ich gehe jetzt auf Gift oder ich gehe jetzt auf Messer, sondern sich der Situation anpasst, je nachdem, was man dort entsprechend für Karten oder auch Artefakte bekommt. Und genauso lässt sich das ja auch auf andere Spiele übertragen. Also ja, auf jeden Fall die Skalierungsmechanik, aber halt auch diese Spezialisierung innerhalb dieser Mechanik im Idealfall, dass man auch selber diese Kombination herausfinden muss.
Wie ist es bei dir, Adrian?
Also es gibt jetzt, ich sehe es halt, es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Also weil vorhin wurde ja Progression gesagt. Also bei Slay the Spire wäre es ja zum Beispiel auch übergreifend zu den Runs, weil man schaltet ja immer mehr Karten frei mit der Zeit.
Genau, also da meinte ich wirklich diese übergreifende Progression.
Und das andere ist das Bild. Also jetzt bei Hades dann die Items, die man bekommt, dass man schaut, dass sie halt miteinander gut kombinierbar sind oder halt bei Slay the Spire, dass das Kartendeck richtig passt, dass man sich halt nicht zu sehr zumüllt zum Beispiel. Das gehört durchaus dazu, ja. Und bei XCOM wäre es ja zum Beispiel auch der Loadout. Man muss ja abhängig der Mission dann auch schauen, dass die Charaktere richtig ausgestattet sind.
Habt ihr, Entschuldigung, ich habe einen Motzfrosch im Hals, meine Herren. Habt ihr bei den bei der ganzen Sache ist ja immer das RNG, also dieses randomisierte, ein großer Punkt. Also beispielsweise, also bei Slay the Spire habe ich manchmal das Gefühl, dass Spire will nicht, dass ich gewinne. Weil es RNG halt einfach voll gegen mich ist, weil ich ganz komische Zugfolgen habe. Die Karten kommen ganz furchtbar schlecht auf meine Hand. In Runden, wo ich viele Defensivkarten brauche, bekomme ich nur Angriffe und umgekehrt. Das ist ja etwas, worauf man dann nur so ja, passiv Einwirkung hat. Das frustriert viele Leute. Wie ist es da für dich, Adrian? Ist was, was dich frustriert oder ist es was, was dich an dem Spiel sogar reizt?
Definitiv reizt. Also muss ich halt jedes Mal neu anpassen. Es ist so ein bisschen auch so, sagen wir mal, wie im echten Leben. Ja, man hat zwar wiederholende Situationen, aber sind halt dann im Detail doch immer anders. Und dadurch wird es halt ein neues Erlebnis. Das finde ich schon interessant. Also statt 200 Stunden irgendwie Open World hat man eigentlich ein kleines Spiel, was aber trotzdem immer wieder was Neues bietet. Und Slay the Spire ist zum Beispiel im ganz konkreten Fall ja auch ein richtig schlimmes Spiel. Also es ist sau schwer. Das muss man wirklich sagen. Es ist wirklich richtig schwer. Also ich weiß ja nicht mehr, wie viele Stunden ich da drin habe. Ich habe nicht einmal einen Run geschafft. Du bist ja
Was?
ein richtiger
Was?
Experte drin.
Also, ich sag mal so, man muss, also wenn man kurz, dann nehmen wir mal kurz Slay the Spire als Vorzeigebeispiel, einfach weil, also ich habe jetzt roundabout 200 220
So viel habe ich
Stunden
nicht.
in Slay the Spire und ich hänge im Moment in A, also Ascension, was heißt das auf Deutsch? Ascension?
Aufstieg, oder?
Aufstieg, ja.
Ja, also bis 20 geht es rauf und ich hänge momentan in unterschiedlichen Charakteren immer so 11, 12.
Oh, nicht schlecht.
Wobei man dazu sagen muss, den Aufstieg bekommt man ja immer nach den drei ersten Leveln.
Genau.
Und ein Run geschafft ist ja eigentlich erst in Level 4, wenn man die drei Schlüssel eingesammelt hat und dann das Herz noch besiegt.
Das kann man so und so sehen.
Ja, also ich habe das Herz auf unterschiedlichen Leveln schon geschlagen. Es sind, glaube ich, mittlerweile eine Handvoll Runs, wo ich auch das Herz besiegt habe. Also das Herz ist nochmal eine richtig heftige Herausforderung, die, je nachdem, wie tief die Ascension ist, also ich denke mal so auf Ascension 4, 5, komme ich relativ geschmeidig, wenn ich irgendwie alles gegen mich läuft, immer bis zum letzten Boss, also dem vom dritten Akt. Und wenn ich da halt ein bisschen Pech habe und es ist, was weiß ich, Time Eater ist immer ganz furchtbar, dann scheitere ich auch schon nochmal da. Aber ab Ascension 10, wo sie dir dann die Tränke zum Teil wegnehmen und auch nochmal stärkere Elite, ab da ist es echt brutal schwer.
Ich habe halt 55 Stunden in dem Spiel, ja. Und
Okay,
ich weiß ja nicht, seit wie vielen Jahren ich das habe, aber ich spiele es dann im Jahr, sagen wir mal, 10 Stunden. Und dann fange ich sozusagen immer wieder komplett von vorne an.
ja, gut, dann machst du halt auch null Progress.
Genau.
Wobei wenn ich mein passives Slay the Spire spielen noch mitnehme, weil ich mir viele Streamer darüber anschaue, dann habe ich deutlich mehr. Weil das Spiel kann man passiv auch gut spielen. Also in Anführungszeichen spielen. Du guckst dir halt jemanden an, der spielt und kannst halt dann mitdenken. Und dadurch machst du halt auch Fortschritte. Ich weiß nicht, was, Jans, du bist auch Slay the Spire unterwegs gewesen, oder?
Ja, genau. Also ich bin so bei 130 Stunden und bin mit den ersten drei Charakteren in Aufstiegsstufe 4 bis 5. Was ich alle, das bin mir aber nicht sicher, ob ich das Herz mal besiegt habe oder nicht. Ich meine nicht.
Ist auch
Aber
wirklich extrem schwer.
ja, und für mich muss ich aber sagen, ist das Herz auch eher der Bonus. Also für mich ist ein
Ja.
Run geschafft, wenn ich den dritten Endboss habe. Liegt vielleicht auch daran, dass ich es auch schon im Early Access gespielt habe und da ging es halt nur bis zu diesen drei Bossen.
Ja.
Und das Herz kam dann erst später. Genau, dafür ist es, also für mich ist es irgendwie nur Bonus.
Ja.
Und man steigt ja
Ich
auch eine Stufe auf, wenn man diesen dritten Boss dann
stimmt,
geschafft
ja.
hat.
Ja.
Von daher.
Also ich finde Slay the Spire ist gerade für dieses RNG ein super gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass die Balance getroffen wird im Rogue-like. Also Spire ist wahrscheinlich schon Rogue-like, nicht mehr Rogue-lite. Weil ich finde, das RNG ist dort noch so gebalanced, dass ich dem Spiel verzeihe.
Ja, ich würde auch
gerne noch. Passiert bei mir aber nicht immer.
Ich würde gerne noch mal ein anderes Beispiel zum Thema RNG anbringen. Also für mich macht das auch einen großen Reiz raus. Und dann hat man zum Beispiel das Spiel Dicey Dungeons. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Vom Namen her, ja.
Da geht es, ja, wie der Name schon sagt, um Würfel. Das heißt, man würfelt immer und weist diese Würfel dann entsprechend seinen Waffen und Fähigkeiten zu. Mhm. Und da ist natürlich dann auch die Kunst, sich so seine Ausrüstung zusammenzustellen, dass man eigentlich mit jedem Würfelwurf irgendwie was anfangen kann. Also irgendwie den RNG zu minimieren. Und das macht dann ja auch so ein bisschen den Reiz raus, da wieder Strategien zu finden, wie man gut mit dem RNG umgehen kann. Das ist bei Slazes Spire ja genauso, dass man da im Grunde dann auch aufpassen muss, dass man sein Deck nicht zu groß macht, dass die Karten eben nicht erst in Runde 10 kommen und gegebenenfalls mal Karten rausnimmt oder gar verdoppelt. Genau. Oder der auch mit Eigenschaften versehen kann, dass sie eben zu Beginn des Zuges schon da sind. Das alles minimiert ja auch das RNG wieder. Sowas sollte das Spiel schon bieten.
Das stimmt, ja. Ich finde für mich, das ist jetzt wieder allgemein für die Roguelike-Spiele, das ist natürlich Fluch und Segen. Also in einem Game wie jetzt, was weiß ich, einem ganz klassischen RPG, wo man eine dauerhafte Progression hat und weiß, ich habe jetzt 150 Stunden in den Charakter XY reingesteckt, der erlebt vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon auch noch RNG, aber eher weniger, weil man weiß, was man kann. Also in World of Warcraft, wenn du dann irgendwann deinen High-Level-Charakter hast, dann kannst du durch, wenn du jetzt nicht alleine in den schwierigsten Dungeon reinläufst, dich eigentlich relativ frei bewegen. Das muss man halt abkönnen. Und ich finde aber, je älter ich vor allem wäre, es immer spannender, eben diese lange Progression, die ich früher hatte, wenn ich irgendwie Zeit hatte, 150 Stunden in einen Charakter zu investieren, die jeden Abend aufs Neue zu erleben. Und jeden Abend aufs Neue innerhalb von 3-4 Stunden einfach ein Spielerlebnis zu haben. Und ein Spire-Run dauert vielleicht 1,5 Stunden, also sogar noch kleiner. Und das hat sich bei mir aber auch erst durch dass ich weniger Zeit zum Spielen hatte, entwickelt. Glaubt ihr, dass der aktuelle, das heißt, also aktuell ist er nicht mehr, aber den jüngsten Neuaufkommen der Rogue-Spiele auch damit zu tun hat, dass die Leute spannende Spielerfahrungen in kleineren Zeiträumen haben wollen? Adrian, sag du mal. Ich muss euch einfach direkt ansprechen. Adrian,
wie siehst du das? Ich versuche gerade deinen Gedankengang, deine Frage zu verstehen.
Mich interessiert, weil das Rogue war ja, lange Zeit nicht mehr da. Also Roguelike-Spiele gab es ja eine lange Zeit nicht. Und dann so mit so 2000er Wende rum, dann immer größer auch als, ich glaube, Spelunky war ein riesen Turning Point für das Genre, wurde es eben immer mehr. Und ich habe mich gefragt, liegt es einfach daran, weil die Leute einfach weniger Zeit zum Spielen hatten und dann solche Spiele einfach präferieren, dass das die Entwicklung beschleunigt hat?
Ich glaube, du kannst gerne reden, wenn du willst. Also.
Mir ist gerade was eingefallen. Ich wollte jetzt aber nicht ins Wort fallen. Es kann sein, dass das ein Grund ist. Ich glaube, ein anderer Grund könnte auch noch sein, dass das Spiele sind, die auch sehr angenehm von Indie-Spielen zu entwickeln sind.
Ja.
Gerade so ein Slazes Spire oder Dicey Dungeons oder was es da nicht noch alles gibt. Vampire Survivors ist ja auch ein gutes Beispiel. Dass das einfach Spiele sind, wo man eben nicht eine Storyline aufbauen muss, die 150 Stunden geht. Man braucht keine riesige Welt. Die Welt bastelt sich ja im Idealfall sogar noch selbst zusammen. Man braucht keine super gute Grafik, sondern eigentlich nur gute Mechaniken. Also, was heißt nur, aber man braucht halt gute Mechaniken. Und ich glaube, dass das für Indie-Spiele oder Indie-Entwickler deutlich leichter zu realisieren ist. Und die Indie-Szene ist ja nun auch deutlich gewachsen. Also vielleicht so ein Zusammenspiel aus beidem.
Ich glaube auch, das hat sehr viel mit der Indie-Szene zu tun. Also es war auch viel Technikentwicklung. Also dieses prozedurale Generieren war jetzt auch nicht so so einfach damals. Oder beziehungsweise eigentlich hat man es schon genommen, um halt Speicher zu sparen. Mit dem Aufkommen von mehr Rechenleistung und so hat es bestimmt dann auch wieder geholfen. Und genau genommen war es ja nie weg. Also es gibt zum Beispiel seit 2005 gibt es diese 7 Days Roguelike Challenge, wo man halt 7 Tage hat, um Roguelike zu entwickeln. Also es ging schon ein paar Jahre vorher los. Und das sind sehr viele, also ich bin mal auf der Homepage gewesen heute und das sind sehr, sehr, sehr viele Spiele, die da immer eingereicht wurden. Und ich glaube, das war nur ein Spelunky, kam halt dann einfach nur raus und hat es dann wieder richtig berühmt gemacht durch diese große Herausforderung, weil es gab eigentlich keine schweren Spiele. So.
Ja, ich frage mich halt, inwieweit der Markt muss ja auch kaufen. Also, dass die Indie-Entwickler durch an solchen Spielen halt wegen der Realisierbarkeit natürlich Interesse haben, das verstehe ich. Aber dann könnten sie ja auch alle einfach Spiele bauen wie, oh, wie heißt das, wo man eine kleine Farm hat und dann hochziehen muss?
Stardew Valley.
Stardew Valley, könnten sie ja alles Stardew Valley. Das ist ja, also was wisst ihr, was ich meine? Es braucht ja auch einen
Ja,
Markt.
das schon. Aber dann geht es ja auch wieder über die Masse. Wenn viele Spiele in diese Richtung entwickelt werden, dann ist natürlich auch die Chance größer, dass da mal so ein Hype-Titel dabei ist.
Das stimmt ja.
Ich würde auch nicht sagen, wegen der Zeit, dass die Spiele kurz sind. Also die öffnen ja teilweise auch ewig viele zusätzliche Sachen mit jedem Run, den man durchspielt. Also Spelunky zum Beispiel, da gibt es dann jede Menge Bonus-Level. Bei The Binding of Isaac geht die Story auf einmal weiter, nachdem man schon 5-mal den Run erledigt hat. Und dann auf einmal gibt es ein neues Level und so. Also mit Zeit würde ich das nicht so
Ja.
begründen, sondern wirklich mit der Herausforderung. Das wird ja auch passen, weil es gibt's ja nicht, im Mobile Game gibt's nicht so viel. Soweit ich weiß, jetzt an Roguelikes.
Ja, für mich ist es so, dass ich ganz klar festgestellt habe über meinen Spielekonsum, dass der halt einfach sich drastisch geändert hat. Und dass ich es einfach sehr, sehr schätze, gerade an dem Roguelike oder Roguelite. Genre, dass es sehr, sehr respektvoll mit meiner Zeit umgeht. Weil es mir einfach eine Herausforderung stellt und wenn ich dann abends, also jetzt gerade dank dem Steam Deck noch mehr, mal auf der Couch versumpfe, kann ich mir ein Slay the Spire Run reinhauen. Der respektiert meine Zeit total. Ich kann jederzeit auf Pause machen, kann kurz anhalten, kann vielleicht am nächsten Tag weiterspielen. Und habe aber immer ein gutes Spielerlebnis, weil ich immer sofort dabei bin. Jetzt durch die Weiterentwicklung, was ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne kooperativ spielt. Und jetzt seit ein paar Jahren drücken ja auch extrem viele kooperative Roguelikes auf den Markt. Und das schätze ich sogar noch mehr, weil alle Spieler können zu jeder Zeit immer mitgehen. Jeder hat Spaß, egal ob du in deiner Hintergrundprogression vielleicht noch nicht ganz so weit bist, du bist trotzdem dabei. Also deswegen, ich werde ja immer ausgelacht im Forum für Gunfire Reborn, aber das ist einer der Gründe, warum ich Gunfire Reborn so sehr liebe. Machen wir einfach, es kann immer jemand mitgehen, es macht immer Spaß und du hast ein tolles Spielerlebnis für einen Run und kannst mit bis zu 3 Freunden, also Leute, schaut es euch an.
Ich habe es ja schon zweimal mit dir gespielt,
Stimmt,
also.
ja, wir haben schon mal zusammen gespielt. Ja, ist halt meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, Jan, ist das, ich meine, bist ja auch, also ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist, aber wir sind ungefähr das gleiche Semester.
Ich bin so Anfang Mitte 30.
Ja, genau. Wir sind ungefähr das gleiche Semester. dann, also bei mir gab es da einfach diese Veränderung, dass ich das gemerkt habe, dass ich, keine Ahnung, ich rühre kein MMORPG mehr an. Das respektiert meine Zeit dafür nicht genug. Oder ich habe halt nicht mehr so viel.
Also das ist bei mir gar nicht so der Grund. Also ja, nach Feierabend spiele ich dann auch mal sowas lieber, sowas wie Richtung Vampire Survivors oder so. Gerne auch mal so Spiele, so Podcast-Spiele, wo man halt nebenbei irgendwie noch was anmachen kann. Das muss dann aber auch nicht unbedingt ein Roguelite oder Like sein. Das tut dann auch ein Euro Truck Simulator zum Beispiel. Aber ja, das stimmt. So dieses Multiplayer, die Multiplayer-Geschichte, die stimmt natürlich schon. Das merke ich bei mir, da ist gerade Deep Rock Galactic wieder sehr hoch im Kurs.
Mega Game.
Oh ja.
Dass man ja auch, wo ja auch man ja auch diese Progression hat für jeden Charakter und für sein Level, wo du aber auch mit Anfängern dann zum Beispiel spielen kannst, ohne dass da irgendwelche riesigen Vorteile sind.
Das wird es aber von Gunfire Reborn unterscheiden.
Das
Zum Beispiel.
stimmt, wegen der Progression im Hintergrund. Das stimmt,
Ja.
ja.
Also,
Das kann ich
weil.
nicht beurteilen, weil ich Gunfire Reborn noch nicht gespielt
Ja.
habe.
Ist wirklich ein gutes Spiel. Aber zum Beispiel, wenn ich mit dem Simon spiele, der jetzt da auch irgendwie 5000 Stunden reingesteckt hat.
Naja.
Wenn er auf meinem Niveau spielen würde, dann wird er sich ziemlich langweilen. Und, aber ich kann euch nicht auf seinem Niveau nicht mal annähernd spielen, weil dann würde ich es nicht mal durch den ersten Raum schaffen, glaube ich. Aber
Ja,
vielleicht den
also da
zweiten.
ist die Hintergrundskalierung schon ein bisschen schlimmer, das stimmt. Nichtsdestotrotz kann man es schon auch zusammen Spaß haben. Ich habe jetzt 126 Stunden drin, um das kurz zu relativieren.
Wie viel hast du in na, wie heißt das? Deep Dings da,
Deep
Galactic?
Rock Galactic,
Deep Rock Galactic.
30, 40 Stunden.
Okay, da bin ich noch mal 100 Stunden weiter. Bin ich bei
Kurz
knapp
gucken.
140 Stunden.
Oh, so
Ich
viel
bin
sind
bei
es gar
Null.
nicht. 10 Stunden habe ich es gespielt.
Und ich habe mir noch das Brettspiel gekauft. Das heißt, da kommen auch noch mal Stunden dazu.
Oh Mann, ja. Ja, also ich finde, es ist einfach was bei diesen, bei den Roguelike-Spielen, was einfach gerade im Multiplayer einfach extrem hilfreich ist. Und das ist noch was, das darf man nicht unterschätzen. Ich finde auch da ist Roguelike einfach super. Das eine ist ja die Progression, die in-game stattfindet. Und dann hast du ja persönlich für dich eine Skill-Progression an dir selber.
Stimmt, ja.
Die Skill-Progression von einem selber ist so hoch, also keine Ahnung, der 20. Slay the Spire Run ist nur schon allein deshalb leichter, weil du so ein bisschen die Muster der Angriffe der Gegner kennst. Weil du so ein bisschen ihre Mechanik gelernt hast.
Ja, bei Slay the Spire ist aber auch. Das ist extrem, weil das Spiel schon so schwer ist. Da gibt es so viele Karten, da kommt immer was dazu. Da bist du wirklich kontinuierlich am Lernen. Zum Beispiel bei Monster Train ist das gar nicht so der Fall, finde ich. Weil ich finde Monster Train im Vergleich zu Slay the Spire extrem einfach.
Ja, das stimmt. Monster Train ist deutlich leichter.
Also, ich glaube, den zweiten Run habe ich schon geschafft bei Monster
Ja,
Train.
ich mochte Monster Train nicht so sehr und es lag genau daran. Es war mir einfach, ich weiß nicht, da ich kam ja von Slay the Spire zu Monster Train und es war irgendwie,
Also,
ich weiß auch nicht, mich hat es nicht abgeholt.
für mich war es dann eher wie Urlaub. Also, ich fand es eigentlich wie so ein entspanntes Slay the Spire, das fand ich toll. Und was ich da auch sehr interessant finde, ist, dass man die Fraktionen mixt. Das heißt, man hat immer eine Hauptfraktion und
Ja.
eine Nebenfraktion und kann dann von beiden die Karten nutzen. Das fand ich auch nochmal einen sehr lustigen Kniff dabei.
Ja, von der Mechanik her war das, ist es auch ein super Spiel. Aber ich fand es auch so wie Urlaub. Und wenn ich jetzt irgendwie nicht mich anstrengen wollte, dann habe ich das halt gestartet. Aber ich würde halt trotzdem sagen, dass halt Slay the Spire das bessere Roguelike ist, weil es halt diesen Schwierigkeitsfaktor hat.
Ja, also wenn man auf schwere Sachen spielt, dann muss ich natürlich auch unbedingt Into the Breach empfehlen.
Oh ja.
Das habe ich bisher noch nicht mal auf leicht geschafft.
Ist es so? Also
Hä?
ich habe das noch nie gespielt, aber es liegt bei mir auf meinem Pile of Shame,
Es
ich
ist
weiß nicht,
super.
ganz
Und
oben.
es ist so ein Spiel, das hat vor, weiß ich nicht, kurzem, relativ kurzem, na, vor einem Jahr fast, hat es, glaube ich, noch mal ein richtig neues Update gekriegt mit vielen inhaltlichen Erweiterungen. Kostenlos und es ist einfach super
Okay.
Also,
und
das ist
verdammt
wirklich
schwer.
empfehlend. Also, ich weiß nicht, schwer. Also, du meinst
Ich
jetzt
finde
nur, dass
schwer.
man halt einen Charakter in den nächsten Run mitnehmen kann, oder? Oder was meinst du mit einmal durchspielen dann?
Einmal
Meine ich schon.
durchspielen meine ich, man schafft seine Inseln und den Endkampf.
Okay, also das ging, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da habe, nicht so viel, aber also das ging bei mir relativ schnell. Also ich habe da jetzt 16 Stunden drin und das habe ich dann schon ein paar Mal geschafft. Aber es ist halt, das Into the Breach ist halt nochmal so speziell, weil wenn ich das mit, ich habe ja Rogue nie gespielt. Aber was ich über Rogue gelesen habe, ist Into the Breach kommt Rogue extrem nahe. Die haben das genommen und halt wirklich die komplette Mechanik wohl, oder zumindest wie man sich bewegt und so, übernommen und daraus halt ein modernes Spiel gemacht. Also Rogue war ja anscheinend sehr schlecht sogar, also die Powerplay hat da 27% vergeben. Also, und Into the Breach ist wirklich
Aber doch nicht
extrem cool.
1980, oder?
90,
1980 gab es die Powerplay noch gar nicht.
also laut Wikipedia schon.
Wirklich?
Ja, ich habe es gerade gesehen, zufällig.
Okay. Ja gut, ich sag mal so, die große Frage, die sich dabei immer wieder stellt, ist doch, hat es bekommen aus der Perspektive seiner Zeit im Verhältnis zu einem, was war denn damals interessant, Diana Sisters oder irgendwas? Oder eben als Einzelspiel. Also gerade bei den alten Bewertungen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl auch, weil das alles so neu war, hatte man noch überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit und dann gab es da halt eine 27. Ich weiß nicht, wie weit es verbuggt war, keine Ahnung, das kann ich jetzt auch nicht mehr sehen. Also bei so alten Bewertungen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich erinnere mich zum Beispiel auch, wir haben als Kinder auf dem C64 ein Spiel, das heißt Bubble Rumble oder so ähnlich. Da läufst du nur von links nach rechts mit dem Affen, der Boxhandschuhe anhat und verprügelst Leute. Das haben wir geliebt. Ich glaube, es hat 14% oder so bekommen, weil es halt einfach völlig stulle und stumpf war. Aber das war was, das hat uns gefallen.
Ist ja okay. Also
Ja.
ich habe jetzt kurz den Artikel geöffnet von der
Also.
Powerplay und da wird halt reingeschrieben, zum Beispiel, leider findet man in den Dungeons kaum Nahrung. Sodass man spätestens im achten Level den Löffel abgibt.
Ja, das ist das Spiel.
Genau, also die haben genau den Punkt eigentlich erwischt, wieso das Spiel eigentlich so gut ist und das als negativ aufgeführt.
Ja, okay.
Weil Ressourcenmanagement ist auch oft ein Thema in Roguelikes, muss man auch sagen.
Das stimmt,
Also,
ja. Aber das ist ein guter Punkt, dass du das gerade sagst. Mit dem Ressourcenmanagement, weil ich auch immer wieder merke, dadurch, dass das Genre immer weiter wird. Ich habe beispielsweise mit Freunden von mir mal eine Zeit lang Tribes of Midgard gespielt. Das ist im Prinzip ein Roguelike Escape Survival Game in Fantasy. Also du startest immer mit einer Gruppe von Leuten nackt am Schloss und musst dann halt versuchen, alles aufzubauen, rauszukommen, Wellen abzuwehren und was zu finden. Und dabei tust du dich halt hochscalen. Super Spiel, hat richtig viel Spaß gemacht für, keine Ahnung, 30 oder 40 Stunden oder was wir das gemacht haben. Wäre im ersten Moment für mich aber kein Rogue-like mehr gewesen. Es wird aber mittlerweile auch dem Genre zugeordnet.
ja, wir hatten ja am Anfang geguckt, was ist uns wichtig, und da passt sowas ja genau rein.
Genau.
Also
Ja.
ein weiteres Spiel, was ich derzeit auch ganz gerne spiele, immer wieder so phasenweise, ist Against the Storm. Das ist ein, ja, City Builder im Grunde als Roguelite.
Ja, das ist interessant.
Wo man halt immer wieder von Anfang an so eine Stadt aufbaut. Ich finde, das ist auch der Punkt bei so einem City Builder, der mir am meisten Spaß macht. Das sind so die ersten, ja, weiß nicht, 2, 3 Stunden, wo man halt so seine Stadt so langsam aufbaut. Dort hat man immer wieder verschiedene Karten, schaltet sich immer mehr Bereiche von der Karte frei, weiß nicht genau, welche Ressourcen liegen dahinter, schaltet immer mehr Gebäude dann auch frei, aber auch immer andere Gebäude. Ja, das macht schon Spaß und ich finde das sehr faszinierend, was man alles in dieses prozedural generierte Run-System so einarbeiten kann an Genres.
Hat es dann auch Events oder sowas währenddessen?
Ja, also es kommt natürlich immer wieder der Sturm, wo dann gewisse Sachen anders sind. Und es gibt auch immer mal wieder Aufgaben, die man erfüllen muss. Also irgendwo zum Beispiel Ressourcen hintragen, um negative Auswirkungen wieder zurückzunehmen oder überhaupt zu verhindern. Oder dann bekommt man als Belohnung irgendwie dann nochmal ein Gebäude. Also ja, so kleine Events gibt es auch.
Findet ihr, dass insbesondere Rogue-Spiele sich einfach super dazu eignen, alte Genres irgendwie wieder mit ein bisschen Leben zu füllen? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass momentan ganz viel mit Rogue-Mechaniken vermixt wird, um irgendwie einem Genre so ein bisschen wieder Leben einzuhauchen. Also ich finde insbesondere, das Deckbuilding hat extrem Schub bekommen durch Roguelike. Deckbuilding war ja mehr oder weniger tot und durch die Roguelike-Mechaniken ist es urplötzlich wieder voll da. Habt ihr auch das Gefühl, dass es das momentan so ist?
Ich habe das eher weniger. Also das mit dem Deckbuilding würde ich mir dann eher so erklären, dass es halt perfekt dafür reinpasst. Also ich finde es schwierig, irgendwie so ein Kartenspiel ohne große Veränderung oder so ein Deckbuilder irgendwie über, weiß ich nicht, so 50, 60 Stunden mit nur einem Deck zu spielen. Weil beim Deckbuilder macht ja das Aufbauen des Decks ja eigentlich Spaß. Also vielleicht sind es dann eher so Genres, wo so die ersten Stunden halt besonders viel Spaß machen.
Was wäre denn Deckbilder vor Roguelikes gewesen? Also wäre das jetzt so Magic
Ja.
oder Yu-Gi-Oh? Okay.
Das waren Deckbilder.
Ja, aber die sind ja nie aus der Mode gekommen, eigentlich. Ich würde ja sagen, dass seit Slay Spire wirklich so ein komplett neues Spielkonzept war in der Form. Sogar. Also, weil Magic und Yu-Gi-Oh! Und keine Ahnung, wie die alle heißen, die
Pokémon.
Pokémon, genau, da geht es ja eigentlich mehr um dieses Kartensammeln und dann baut man sich ein Deck und spielt gegen andere Spieler.
Du
Die
meinst, der
sind jetzt,
PvP-Charakter ist größer.
genau, ja eigentlich nur, also Magic spielt man glaube ich nicht gegen,
KI,
also
ne,
gibt es
macht
keinen
man nicht.
Dungeon oder so,
Nee.
sondern wirklich immer nur gegen andere Spieler oder halt gegen Computer schon, aber da geht es glaube ich nicht so um diesen Run und da gibt es auch nicht diese Progression an sich, weil normalerweise, also im realen Leben kauft man sich ja diese Kartenpacks und legt sie halt hin. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei den normalen Spielen ist. Da kauft man sie sich wahrscheinlich über Lootboxen oder sowas.
Ja. Ja, wie seht ihr jetzt eigentlich so den, ja, ich will jetzt nicht sagen aktuellen Stand, das finde ich so vielleicht ein bisschen fehlgeleitet, aber wenn wir uns die angucken, ich verfolge sehr stark, was im Genre so auf dem Markt kommt und habe auch schon so ein paar Sachen, die sind zum Teil sogar schon im Early Access, aber ich warte dann immer noch, worauf ich richtig Lust habe. Ich habe zum Beispiel auch immer noch da liegen Darkest Dungeon 2, das habe ich immer noch nicht geschafft anzupacken.
Das habe ich bisher auch nur angespielt. Da hatte ich auch gewartet, bis der Early Access vorbei ist. Jetzt ist er vorbei, aber jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen,
Ja.
da groß zu spielen.
Also darauf schaue ich, darauf freue ich mich total. Was ist denn, ist noch irgendwas bei euch schon auf der Liste, was demnächst kommt oder vielleicht sogar schon draußen ist und ihr habt es einfach nicht gepackt?
Das ist eine gute Frage. Also momentan, ja, sind es dann vor allem so diese Vampire Survivors-Klone, sag ich mal, was ja quasi dann auch wieder so ein Subgenre irgendwie aufgemacht hat.
Ja.
Aber momentan habe ich jetzt keins, wo ich wirklich drauf warte. Das Against the Storm ist halt auch noch im Early Access.
Ah, okay. Also also ich für mich, ich weiß nicht, Brotato oder wie es heißt, ist was, was ich unbedingt demnächst mal anpacken möchte. Dann schon etwas älter, aber Gordian Quest habe ich definitiv auf dem Schirm. Da hoffe ich auch
Ja,
auf was Geniales. Hades bringt doch jetzt demnächst auch den zweiten Teil raus, oder?
genau. Das
freue
ist
ich
mir dann
mich
aber wieder zu viel
unfassbar
Action.
drauf.
Da bin ich mit dem ersten schon nicht so klar gekommen.
Der erste ist auch nicht einfach. Also da braucht ein paar Stunden, also dann vergehen ein paar Stunden, bis man dann den ersten Run geschafft hat und dann muss man auch noch öfters schaffen, weil dann da geht die Story wird dann erst überhaupt weitererzählt, wenn man es geschafft hat. Also
Ja.
das haben die wirklich schön gemacht bei Hades. Also unfassbar gut gemacht.
Ja, also Gordian Quest habe ich auch noch bei mir auf der Liste. Habe ich auch noch nicht geschafft reinzuspielen. Ansonsten, was auch noch relativ neu ist Mieter Fortuna, wie es auf Deutsch heißt, oder Luckbeer Landlord ist der Originaltitel. Das ist im Grunde eine Slotmaschine, die man sich zusammenbastelt und auch da versucht, Synergien zu finden, um dann seine Miete einfach immer zu bezahlen. Auch ein wunderbares Spiel, wenn man einfach am Feierabend nochmal irgendwie ein bisschen rumklicken möchte. Wo aber auch sehr fetzige Synergien dann passieren können.
Ja, sowas ist immer gut. Ich weiß nicht, ich habe, ich sehe auch gerade, ich habe Inscription noch gar nicht gespielt. Das besitze ich schon und ich habe es bis heute nicht gespielt. Oh Mann, ey. Eigentlich, ich glaube, ich könnte die
Inscription
nächsten
ist
10 Jahre
genial.
nur Roguelikes spielen.
Nee, also Inscription ist wirklich das nächste, was du spielen solltest. Also da hatte ich echt viele What the fuck-Momente, wo ich gedacht habe, was? Ernsthaft? Das kann doch jetzt nicht sein. Also da sollte man sich nicht spoilern.
Aber
Auf gar keinen
wirklich?
Fall.
Ist
Und
es so?
ja.
Okay, dann wird es jetzt gespielt demnächst. Ich habe jetzt ja noch ein bisschen frei dann.
Also das war mein letztes riesiges Highlight, muss ich sagen.
Wie viele
Okay,
Stunden
dann.
brauche ich dafür? Um es
Das ist
durchzukriegen?
eine gute Frage. Ich habe es nämlich nicht bei Steam gespielt, wie ich gerade sehe.
Achso.
Die Frage kann ich dir gleich nach etwas Recherche
Ja.
beantworten.
Ja, Adrian, dann füll doch du mal wieder, wenn so Roguelike für dich
Also
in
ich
der
gucke
jetzt.
gerade Inscription und bin überlegen, ob ich es mir kaufe, weil ich habe das schon vergessen gehabt, dass das wirklich gut ist. Aber ich habe Gordian Quest mal gespielt. so
Ja.
4 Stunden. Es hat mir aber sehr gut gefallen. Also das war auch so ein bisschen so eine, das hat so Elemente aus Darkest Dungeon noch drin, wenn man halt diese Truppe hat und man geht halt dann auch in die Dungeons und hat da irgendwie auch noch so eine Stadt und die man verteidigen muss und ein bisschen mehr Story dahinter. Es hat mir schon sehr gut gefallen. Aber keine Zeit, um es wirklich zu spielen.
Ja.
Also, das ist ein bisschen schade. Also, weil ich fand es auch von der Grafik her auch sehr schön gemacht. Von den, es sind so Anime-Figuren und so, aber ich fand das eigentlich sehr schön, alles anzusehen.
Ja.
Ansonsten, warte mal, irgendwas wollte ich nämlich jetzt sagen von irgendeinem anderen Spiel. Das mit der Stadt sogar, also als er von dem Spiel mit der Stadt geredet hat. Da muss man ja dann sehr viel auf Ressourcen achten, wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also man braucht schon seine Ressourcen, genau, aber halt auch nicht alle. Gibt
Ja.
halt Gebäude, die mit den einen Ressourcen arbeiten, Gebäude, die mit anderen Ressourcen arbeiten, und da muss man gucken, welche Gebäude kriege ich jetzt und welche Ressourcen habe ich zur Verfügung.
Ja, weil ich fand halt Ressourcen, zum Beispiel, was halt Faster Than Light so geil gemacht hat. So, weil das ja die Ressource halt zum anderen halt das Leben vom Schiff und die Energie und das Schild und dann aber auch noch die Einheiten selbst sind auch noch eine Ressource. Das hat dieses Spiel einfach so unfassbar gut gemacht mit jedem Run und ist auch nicht so einfach. Also, wenn man Pech hat, dann ist es auch sehr schnell wieder vorbei. Aber es ist immer noch ein zeitloses Spiel eigentlich. Also das.
Ja, FTL wird mir auch immer wieder angeboten. Sie haben Spiele gespielt, wie? Spielen Sie doch FTL.
Genau, FTL ist von der, das Vorgängerspiel von den Machern von Into the
Into the
Breach
Breach.
und ist ebenso genial. Inscription, ich kann leider nicht sagen, wie lange ich gebraucht habe, weil ich merke, dass der Epic Games Store sowas nicht trackt. Aber laut How Long to Beat braucht man so zwischen 13 und 23 Stunden.
Okay, und dann ist man auch
Okay.
durch.
Dann ist man durch. Also das ist wirklich ein Spiel mit einem festen Ende.
Ah,
Es gibt dann noch
perfekt.
so einen Endlosmodus, der noch hinzugepatcht wurde, aber dann, aber es macht wirklich, macht's aus, diese, ja.
Jetzt ist die entscheidende Frage, wird gleich beantwortet werden. Ist es Steam Deck tauglich?
Mit
Und wenn
Sicherheit.
es,
Also es würde mich sehr wundern, wenn
und wenn
es
es
nicht
das
Steam Deck
ist,
tauglich ist.
dann es ist als spielbar deklariert, mit
Ja.
dem Hinweis, dass wahrscheinlich leicht, kleine
Ja,
Sachen
es gibt,
sind
genau,
leicht
also
zu
es
lesen, ja.
gibt Momente, wo du mal einen Namen eintippen musst.
Ja, okay.
Und das ist auch das Problem bei dem. Und das ist halt
Dann
hier
wird es
am
am
Raus
Rechner.
in Tastatursachen anzeigt, aber das ist auf jeden Fall, sollte auf
Ja,
jeden
dann
Fall
wird es am
spielbar
Rechner
sein.
gespielt. Dann wird es am Rechner gespielt, ja.
Ja.
Ich würde ganz gerne noch, das habe ich euch im Vorgespräch nicht gesagt, deswegen müsst ihr jetzt ganz, ganz super spontan sein. Und das ist mir auch gerade erst spontan eingefallen. Wenn ihr euer perfektes Roguelike bauen würdet, wie würde es dann ungefähr aussehen? Also wo würdet ihr ansetzen? Oder welche Mischung bräuchtet ihr? Also ist es ein Slay the Spire in einem anderen Universum oder ist es eher ein Into the Breach in leicht? Wie würdet ihr da, was würdet ihr euch wünschen, wenn jemand für euch das perfekte Roguelike bauen dürfte?
Boah.
Boah, ja, über diese Überraschungen.
Ne, das Problem ist, dass ob die Mechaniken funktionieren, aber also ich glaube, es wäre so ein Kartenrollenspiel. Also, dass man halt also keine Ahnung, da geht halt die Story, schon eine längere Story, sagen wir mal, so 4, 5 Stunden müsste es dann gehen. Aber man hat halt immer neue Companions, die halt dann auch ihre Geschichten erzählen und so weiter und dann Sidequests haben.
Ey, das gibt's aber, das Spiel.
Was?
Das, was du gerade beschreibst, das habe ich gespielt. Warte, ich sag dir, wie es heißt.
Skyrim.
Was du
Baldur's Gate.
beschreibst, ist Griftlands. Hast du das schon gespielt?
Nee.
Spiel mal Griftlands. Ich glaube, das könnte dir gefallen.
Griftlands.
Ja, Griftlands ist gut.
Also, und das, weil du es eben sagst, du hast Companions, da geht es auch viel um Dialog.
Genau.
Und aber auch um Karten. Und du hast Kämpfe auf zweierlei Ebenen. Du hast Kämpfe, die tatsächliche Kämpfe sind, und dann hast du Dialog, kann man das so nennen, Dialogkämpfe?
Ja, also es funktioniert für die Kämpfe nur halt, du hast quasi ein eigenes Dialogdeck.
Genau, ja.
Okay.
Also ich fand es echt mega gut. Ich habe es nicht durchgespielt, um ehrlich zu sein, weil mich dann immer im Faden verloren habe. Aber ich fand das hat mir richtig gut gefallen. Vielleicht gibt es schon ein perfektes Spiel.
Vielleicht, ja.
Ja. Jan, wie sieht es bei dir aus? Oder so, musst du noch überlegen und ich soll
Also ich finde es
reingrätschen?
wirklich auch sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, ich mache es mir einfach und würde sagen, mein perfektes Roguelite ist tatsächlich Inscription. Weil es eben das Ganze nochmal so ein bisschen aufbricht und einen überrascht.
Okay, also du meinst also im Prinzip da ist es dann quasi die Geschichte, die erzählt wird, die es abhebt von allen anderen.
Ja, aber auch die Kartenmechaniken, die funktionieren.
Okay.
Genau. Und ich mag es, wenn Spiele auch mal unkonventionelle Wege gehen. Und das eingebaut in ein Roguelite macht es für mich dann wirklich genial.
Also ich kann für mich sagen, was ich bei den meisten Roguelike-Spielen vermisse, ist, dass es, wenn dann überhaupt nur einen aufgesetzten kooperativen Modus gibt und keinen für das Spiel gemachten. Weil ich einfach so gerne oft Erfahrungen, auch in Slay the Spire, hätte ich so gern mal irgendwie eine coole Koop-Mechanik gehabt, die wirklich gut funktioniert, wo man dann zusammen das Spiel erleben kann. Deswegen sage ich, mein perfektes Roguelike wäre auch ein Deckbuilder, auf jeden Fall ein Deckbuilder, der ja ähnlich gut funktioniert wie Slay the Spire, aber halt eine richtig coole Coop-Mechanik hat, die dem Spiel nochmal eine neue Seite gibt. Denn bisher habe ich leider Gottes gerade beim Deckbuilding wenig Gutes gehabt, was im Koop funktioniert. Also Across the Obelisk war ja so ein bisschen daran angehaucht. Das hat mir oder hat uns im Koop aber nicht so gut getaugt. Das haben wir dann so nach 10, 12 Stunden dann links liegen lassen. Also wenn mal ein Entwickler ein Roguelike bauen würde, kooperativ mit Deckbuilding, das wäre schon mein Game. Da wäre ich schon richtig, richtig, richtig hart dran interessiert, dass sowas mal kommen würde. Aber bisher.
Also wenn du nicht auf den PC fixiert bist, ich weiß nicht, ob es es schon gibt oder noch kommen soll, das Brettspiel zu Slay the Spire. Und das ist tatsächlich kooperativ ausgelegt.
Ah, da hab ich das Ding verpasst,
Den Kickstarter?
den Kickstarter habe ich verpasst, ja.
Ah, genau, aber das ist ja im Grunde Slay the Spire in Koop. Ich weiß noch nicht, wie gut es funktioniert. Ich glaube, dann spielt jeder einen dieser Charaktere.
2024 soll es kommen, ja.
Ja, aber Koop ist ja in so einem Deckbuilding ja eigentlich einfach, weil es ja rundenbasiert ist. Das
Ja,
spielt man.
dachte ich auch, aber bisher. Also ich habe noch keinen guten Ableger gefunden, leider.
Was ich derzeit auch im Multiplayer viel spiele, ist Gloomhaven. Also die Brettspielumsetzung von Gloomhaven ist für mich allerdings kein Roguelite so richtig, weil das Zufällige da so ein bisschen fehlt. Aber das ist auch ein Deckbilder, wo man in der Gruppe reingeht und man spielt seinen Charakter auch nicht bis zum bitteren Ende. Da ist nämlich auch der Clou, dass jeder Charakter nochmal so eine Mission hat. Und wenn diese Mission beendet ist, dann geht der Charakter in den Ruhestand und man muss mit einem neuen Charakter starten.
Das habe ich schon gespielt, glaube ich. Nee, ist auf meiner Wunschliste. Aber ich erinnere mich an das Spiel.
Genau, ist auch ein sehr, sehr bekanntes Brettspiel. Genau, die PC-Umsetzung funktioniert ziemlich gut.
Ja.
Das wäre im Grunde, ja, im weitesten Sinn. Aber ist es für mich kein Roguelite.
Ja.
Aber würde so in die Richtung Deckbilder mit Multiplayer gehen.
Es gibt eh viel zu wenig Multiplayer-Spiele. Das ist leider so. Bist du mehr
Das
Multiplayer-Spiele?
würde ich anzweifeln.
Ja.
Tendenziell geht eher momentan auch eher zu viel Richtung Multiplayer.
Ja, klar. Das war jetzt eher Augenzwinkern. Ich meine, es im Roguelike. Ja.
Ja,
Ja,
gut.
ich finde, dass wir jetzt schon einigermaßen einen ganz guten Überblick gemacht haben. Möchtet ihr zum Thema Roguelike jetzt noch irgendwas raushauen, angeben oder sonst irgendwas, was wir übersehen haben, irgendein Spiel noch nennen, bevor wir uns jetzt hier dann so langsam in die Beendigung des Podcasts hineindriften. Gibt es noch was, was ihr unbedingt genannt haben müsst? Irgendein Spiel zum Beispiel?
Ja, ich hätte zwei Spiele noch.
Hau raus.
Das eine Spiel ist Legend of Keepers. Das ist quasi Darkest Dungeon rückwärts oder mit vertauschten Rollen. Da ist man nämlich der Dungeon Master und spielt einen Bösewicht und muss dann seine Monster und Fallen im Dungeon platzieren und die Heldengruppe eliminieren. Es ist sicherlich kein perfektes Spiel. Ich glaube, die Bewertungen sind auch, ich weiß nicht, größtenteils positiv oder so.
Ja.
Aber mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, so in den 26 Stunden, die ich gespielt habe. Mhm. Und das andere ist schon ein bisschen älter, das ist Curious Expedition, wo man eben ja, das Zeitalter der Expedition hat, die Welt erkundet, mit Eingeborenen kommuniziert, gegen Tiere kämpft.
Oh, da gibt es einen zweiten Teil von.
Genau, da gibt es auch einen zweiten Teil von. Der ist aber schon deutlich weniger Roguelite. Da ist dann da eher so, ein, ja, so eine Geschichte, die man verfolgt mit festgelegten Expeditionen. Hm. Genau, die beiden hätte ich gern noch genannt.
Adrian, hast du noch was beizutragen zu den Roguelite-Games?
Ich bin habe gerade Inscription und Griftlands gekauft.
wir waren live dabei. Ching, ching,
Konzentrationskarte durch. Das Steam Deck hat jetzt gerade nicht genug Platz drauf. Das ist leider jetzt gerade ein bisschen blöd. Ah, jetzt geht's. So. Also spontan wird mir, glaube ich, jetzt nichts einfallen. Hm. Also es gibt halt so viele gute, also Rogue Legacy ist ein alter Schinken, ist aber auch gut. Spelunky 2 ist irgendwie nochmal besser als der erste Teil, angeblich. Hm. Aber auch extrem schwer, also was halt Spelunky so ausgemacht hat, ist halt dieser Frust, diese riesige Frust, der da entsteht, weil man macht eine falsche Bewegung und man stirbt, weil es lauter Kettenreaktionen gibt, die einen töten. Hm. Und wir haben auch jetzt echt viele Spiele auch erwähnt. Und vor allem habe ich welche gelernt. Und ich kann halt nur jedem Faster and Light und Into the Breach empfehlen. Das sind so All-Time-Classics, die immer funktionieren. Und da die kann man auch prima mal 5 Minuten spielen und dann wieder 2 Monate liegen lassen. Und das man kommt sofort wieder rein.
Ja, ich muss einfach schon auch aus rechtlichen Gründen wegen meinem Werbevertrag an Gunfire Reborn erinnern. das völlig
auch noch auf der Liste, aber dabei
völlig unterschätzte, von der Community verschmähte. Aber ich bin ja froh, dass selbst Christian Schiffer vor einigen Wochen mal kurz darauf aufmerksam gemacht hat, dass damals da die alle gepennt haben. Er hat es irgendwie auch, keine Ahnung, da wohl mal eine Zeit lang gespielt und fand es einfach gut und es ist einfach auch ein gutes Spiel. Das habe ich jetzt gesagt. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich auch wieder viele neue Games heute auf meine Wunschliste gepackt habe und dass ich Inscription mir definitiv nach dem Podcast auch kaufen werde.
Beziehungsweise ja gerne noch mal einen Inscription-Podcast machen.
Ja. Das kommt unbedingt, das ist eine gute Idee, weil das werde ich jetzt durchziehen in meinem Urlaub noch, das Inscription. Da können wir das vielleicht nochmal nachbesprechen. Da hätte ich auch echt Lust drauf.
Ich auch.
Okay. Ansonsten würde ich jetzt ganz kurz mich noch an die Leute, die hier hören, wenden und nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass auch dass der Once We Were Gamer Podcast innerhalb unseres wunderbaren Projektes mindestens 10 Zeichen oder M10Z stattfindet. Dort gibt es eben unter anderem auch das Fundbüro, das Jan macht, aber auch eben den M10Z-Podcast von Till und Marcel. Jeder ist herzlich eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Ihr könnt gerne ins Forum kommen auf Wasted und auch an der Community teilnehmen. Und es wird auch wieder zu dieser Folge eine Umfrage geben, wo ihr eure Meinung kundtun könnt oder euch zum Thema Roguelike bzw. Roguelite äußern dürft. Gerne auch sagen dürft, wie ihr die Berliner Beschreibung findet. wie war es die Berliner
Interpretation
findet, ob ihr euch da daran wiederseht oder auch nicht. Und damit beschließen wir diesen ersten, vielleicht ersten, weil wir ja noch mal über Inscription reden, Podcast zum Thema Roguelike. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Jan und Adrian, dass wir hier eine gute Stunde miteinander über dieses tolle Genre gesprochen haben. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und falls ihr das am Tag hört, einen schönen Morgen. Ja, macht's gut zusammen.
Tschüss.
Tschüss. Once we were gamers.